Herzlich willkommen zum Leadership Podcast. Dieser Podcast ist für alle Interessierten konzipiert, die einen Einblick in die Führungstätigkeit erlangen wollen. Die Hauptakteure sind Julia als leitende Hebamme und Martin als Pflegedienstleitung. Wir sind beide an einer Universitätsmedizin beschäftigt und wollen uns monatlich zu speziellen Themen rund um Leadership austauschen. In den Folgen Meilensteine des Erfolgs lassen wir Führungskräfte zu Wort kommen, die uns eine Einsicht in ihr Wirken und auch neue Denkanstöße mitgeben. Viel Spaß bei dieser Folge. Herzlich willkommen. Die Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr wollten wir einfach mal ganz anders verbringen und uns dem Thema Beziehung widmen. Und gerade im Sinne Beziehung auf Arbeit, weil wir davon überzeugt sind, dass es der Kern der neuen Arbeit sein wird. Also Beziehung im Rahmen der Selbstorganisation, weil es wird immer mehr Wechsel in den Arbeitskontexten geben, immer mehr Wechsel in den Rollen. Wer heute sozusagen noch Projektleiter ist, kann morgen Führungskraft sein, in 5 Jahren wieder zurück in einer Rolle oder in anderen Funktionen im Unternehmen sein. Und trotzdem bleibt ja die sozusagen Beziehung zwischen den beiden Menschen ja dieselbe. Und weil Hierarchie in der Zukunft sehr wahrscheinlich verringert wird und man eine gute Chance hat in Selbstorganisation, wenn die Beziehungsarbeit stimmt. So, jetzt habe ich schon lange Einführung gehabt. Hallo Julia.
Hallo Martin. Ja, Thema Beziehung, total spannend. Ich meine, es hat sich ja jetzt auch so in den letzten Jahren, vor allem auch im letzten Jahr, würde ich sagen, nochmal deutlich verändert. Und jeder Mensch steht ja in vielen Beziehungen, wie du ja schon gerade gesagt hast, ne? Also man steht in Beziehung zu sich selbst, zu Personen, zu Dingen, nicht nur das, sondern du hast ja auch gesagt, in der Arbeitswelt stehen wir in ganz unterschiedlichen Beziehungen. Einmal alleine schon innerhalb des Teams bin ich mal die Freundin, mal die Leitung, mal Praxisanleitung. Das sind ja wirklich ganz unterschiedliche Positionen, die man da auch einnimmt. Und alleine schon das Thema Netzwerken ist ja auch Beziehungsthema. Brauchen wir das Netzwerken schon?
Ich denke schon.
Aber ich meine, für viele ist es auch irgendwie eine Anstrengung, da wirklich immer hinterher zu sein und da neue Beziehungen zu knüpfen.
Das ist ja genau der Spannungsbogen, warum man denkt, Beziehungsarbeit ist ja total lästig, das brauche ich auf Arbeit nicht. Und das ist ja genau der Kern von Netzwerkarbeit, weil ohne Beziehungsarbeit kriege ich kein Netzwerk zustande, sondern dann bin ich ja wieder in der Hierarchie. Sondern ich bin ja immer bei, heute gebe ich dir, morgen gibst du mir. Und wenn man an die klassischen Freundschaften denkt, dann läuft das ja genauso. Mhm. Also wenn ich mich jahrelang nicht bei jemandem melde, dann ist der irgendwann, entweder bin ich weg oder er ist weg für mich, für diese Beziehung. Und sich dann das wieder zurückzuholen, was man ewig lange aufgebaut hat, ist halt schwer. Deswegen ist Beziehungsarbeit, Netzwerkarbeit immer Arbeit.
Ne? Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und man muss auch ganz klar sagen, also jedenfalls, es ist ja vor allem beim Netzwerken so, dass ja auch ein Interesse dahinter steht. Und manchmal gibt man mehr, manchmal nimmt man mehr. Aber es ist ja immer ein Gleichgewicht. Also wenn sich beide damit dann wohlfühlen, dann ist es ja eigentlich auch egal, wer mehr gibt oder mehr nimmt. Oder ja.
Es muss trotzdem irgendwann mal so ein ausgeglichenes Verhältnis sein. Es gibt natürlich Menschen, die sind natürlich eher der Geber, die fühlen sich auch in der Rolle wohl. Mhm. Das ist auch völlig in Ordnung. Aber so, wenn man so guckt, so Beziehungswerte sind ja immer so grundlegend, was will ich und welche Erwartungen habe ich eigentlich an diese Art von Beziehung. Das ist beim Netzwerken ja auch. Man muss sich ja beim Netzwerk manchmal nicht zwingend mögen, aber man muss sich verstehen. Ne? Und da sind die Mechanismen privat und auf Arbeit ja von der Prägung immer die gleichen. Man ist auf Arbeit genauso leicht angesäuert von manchen Mechanismen, wie man es in der Freundschaft auch ist. Mhm. Und ist ja die Frage, wie kriegt man es in der Selbstreflexion manchmal gebacken, sozusagen, da jetzt nicht anzuspringen und befindlich zu sein. Gerade wenn wir im Kontext von Führung sprechen, sozusagen 2, 3 Sachen manchmal wegzuatmen, gucken, okay, was möchte er mir eigentlich wirklich sagen? Mhm. Wir hatten das davor, ne? Das Rotbäckchen wird geschenkt und dann der Appell eventuell, hier Schulz von Thun, hast du nicht gesehen, werd bloß nicht krank, ich möchte dir was Gutes geben, aber was willst du, da hängt immer so viel dran, ne? Und Beziehung heißt in Kontakt treten.
Mhm.
Und das ziemlich lange. Und das kriegt man nicht einfach in 2, 3 Tagen hin. Und ich habe das Uni Greifswald und die Hochschule, das Netzwerk Verbund Neubrandenburg-Stralsund, Wismar mit den Mentoring, die hatten gesagt, hier 95% der Mentees fühlen sich mit den Mentoren verbunden. Und das ist ziemlich ein hoher Wert,
mhm.
ne, weil in der Regel sind so eine Mentoring-Programme da auch ein Jahr und dass sie sich verbunden fühlen, auch über Jahre noch hinaus mit den Menschen und hat einfach 2 Aspekte, habe ich daraus gelesen. Sicherheit und Freiheit in der Entfaltung. Und das ist ja, okay, man darf sein, wie man möchte. Ne? Mhm. Ich bin frei und ich habe Sicherheit von jemandem, das ist, macht Beziehung ja auch aus. Also nicht nur Beziehung zum Lebenspartner, sondern ja auch in der Arbeit.
Also das sind ja auch die 2 Bedürfniskomplexe, die das Rosenberg-Modell beschreiben. Einmal,
gute Überleitung.
Einmal, was ja irgendwie sehr konträr ist, also einmal die Sicherheit und Geborgenheit und das andere ist das Bedürfnis nach Freiheit, Entfaltung und so weiter. Und das ist ja auch wirklich die Kunst der Beziehung, da irgendwie ein Gleichgewicht zu finden. Und ja, das mit dem Mentorenprinzip kenne ich auch. Also einerseits, weil ich selber eine Mentorin in der Ausbildung hatte und wir das System auch bei uns weiterführen. Und die Schülerinnen oder Studentinnen fragen sehr früh danach, ne, warum können wir denn nicht schon im ersten Jahr eine Mentorin haben, irgendwie jemand, wo sie wissen, okay, das ist meine Person, die kann ich immer fragen, die begleitet mich irgendwie dadurch und einmal die Sicherheit, ne, die das dann vermittelt und aber trotzdem die auch die Freiheit, denn zum Beispiel nur oder das Gefühl, dass sie nur sie die Fragen fragen kann, weil die vielleicht ein bisschen unangenehm sind und naja, aber ist ja auch Sicherheit. Ja.
Genau, weil das sich aufbaut. Ne? Wir hatten das kam aus den Praxenleitern bei mir im Bereich, fand ich total super. Gesagt haben, wir fangen dieses Jahr an, wir nehmen sozusagen das erste Lehrjahr und gehen durch bis zum dritten. So im Sinne von, das ist, und nächstes Jahr das andere Praxisanleiter.
Mhm.
Und damit haben sie für immer halt genau diesen einen Ansprechpartner.
Mhm.
Und dann öffnet man sich vielleicht auch leichter und sagt viel eher noch, Mensch, das liegt mir noch nicht, ich möchte das nochmal, ich brauche ein bisschen Feedback.
Mhm.
Und dieser Kerngedanke, der wird ja in der Rolle Führungskraft viel mehr auf uns zukommen, Mentoring und Moderation von Gruppen, weil ich kann auf der einen Seite Sicherheit geben, ich kann ins Netzwerk einschleusen, ich kann die ganzen sozusagen nicht die Kompetenz nicht zwingend vermitteln, aber ich kann sie bahnen und in einem Rahmen geben, der Sicherheit gewährt, was ja anscheinend wichtig ist zum Lernen.
Ja, das ist absolut. Das ist ja, wenn man nicht die Sicherheit hat, dann fühlt man sich ja auch nicht ja, dann traut man sich ja vielleicht auch manches nicht. Ne? Also, dass man auch in einer Rolle erstmal, ich jetzt als Leitung bin ja gefühlt immer noch nicht so lange drin, ist jetzt auch schon wieder 1,5 Jahre, 2 Jahre fast, dass man ja erstmal Sicherheit bekommen muss, und um sich dann weiterzuentwickeln.
Was ist schon lange, ne? Die Pandemie ist auch erst 2 Jahre.
Ja, mit der Pandemie, mit dem Start der Pandemie.
Was habe ich letztes Mal gehört? Vorübergehend, da wurde gesagt, also zum Vergleich mit dem Zweiten Weltkrieg, der war auch nur vorübergehend, hat aber enorm Schaden angerichtet. Und das ist immer je nachdem, welche Worte man verwendet, haben für jeden ja im Kopf eine ganz andere Bedeutung.
Hm.
Und was heißt schon vorübergehend? Und was heißt heutzutage auch noch lange? No?
Das stimmt.
No.
Das stimmt. Aber was ich nochmal zur Pandemie, weil wir gerade bei dem Thema waren, sagen wollte, dass sich ja auch das auch verändert hat. Also Team-Meetings per Zoom sind ja natürlich ganz anders als jetzt vor Ort. Und also ich habe es ja irgendwie von Anfang an tatsächlich mit Zoom gelernt und finde es auch gar nicht so unangenehm. Also am Anfang war das schon so, oh Gott, jetzt muss ich meine Kamera anmachen und rede jetzt hier ins Mikro. Aber jetzt finde ich das total super und habe es auch auf mein privates Leben übertragen. Also ich mag es mittlerweile, FaceTime zu machen.
So haben wir auch oft gemacht. mit unseren Freunden, die wie in Berlin wohnen, ist auch völlig in Ordnung. Wir haben anscheinend nicht einfach nur zwei telefoniert, sondern wir haben es zu viert dann gemacht. Dann ist aber die Grundbasis-Beziehungsarbeit ist ja schon da. Das heißt, man hält ja etwas aufrecht. Ich finde es bei Team-Meetings ist man mal so als Führungskraft okay, wenn ich immer nur Informationen gebe
Ja,
und
das stimmt.
dann nicht zurückkommt.
Ja.
Dann bin ich auf der einen Seite eventuell zufrieden, weil ich bin es losgeworden, habe aber keine Interaktionsfläche
Ja,
geboten.
das stimmt.
Und da ist es, glaube ich, im Sinne der Methodenvielfalt für eine Führungskraft enorm wichtig. Wie kriege ich da eine Kompetenz rein? Wie
Ja.
kriege ich meine Leute zum Reden innerhalb von anonymen Systemen? Ne? Das ist dann genau das Gleiche auch. Kannst du übertragen in einem vollen Hörsaal. Wie kommst du da in Interaktion?
Ja.
Der Mensch, der sich äußern möchte, der macht es so oder so. Über das Medium oder er schreibt dir eine WhatsApp oder was weiß ich was. Aber die Leute, mit denen in Kontakt zu kommen, die nicht diese charakteristischen Wege nehmen, das ist ja was rauszukitzeln. Bleibt bei Zoom und aber auch im vollen Hörsaal das gleiche Phänomen. Ne?
Auch spannend, das Gefühl auch, also wenn man Team-Meeting macht und man selber hat die Kamera an und spricht und kein anderer hat eine Kamera an. Es ist was ganz anderes, als wenn wenigstens drei Leute eine Kamera anhaben. Dieses Gefühl, das hatte auch meine Schwester gesagt, sie ist Dozentin an der Uni und sie musste jetzt eben auch Vorlesungen per Zoom machen und sie sagt, bitte macht eure Kamera an, weil für sie ist es ganz unangenehm, dort irgendwie einen leeren Raum oder einen dunklen Raum zu sprechen. Und ja, ist interessant, was
Ist ein
ist so
bisschen
psychisch mit.
typenabhängig, weil der eine sagt, okay, ich ziehe das jetzt professionell durch, ich habe hier sowieso meine Vortragsreihe, der sich meldet sich, ich ziehe die Stunde, ist eine Stunde, ne? Die können das deutlich besser durchziehen. Und trotzdem hatte ich jetzt gefühlt hunderte Zoom-Meetings, wo immer viele flehen, macht bitte eine Kamera an, ne? Weil sie noch eine Rückkopplungsfläche
Ja,
brauchen.
genau.
Ne? Halt,
Ja.
guckt mich irgendeiner an.
Ja,
Also
ja.
was Wichtiges, ne? Weil normalerweise, wenn Menschen miteinander sprechen, beim Telefon geht es auch, aber dann, ich habe ja keine Telefoncalls im Sinne von, da sind 8, 9 Leute am Telefon und ich habe nur ein Handy dran, sondern da hat man ja eine andere Besprechungsfläche. Ich produziere ja einfach nur den einen virtuellen Raum irgendwo anders hin. Da weiß ich aber auch, wer seine Rolle hat, wer wahrscheinlich zu welcher Zeit ungefähr im Protokoll dran ist, was zu berichten. Ich tausche mich ja nicht mit 6 Leuten am Telefon einfach mal wild aus, wie das neue Hochhaus gebaut wird. Ne? Und da ist das doch klar. Man muss ja irgendwie das Gegenüber mal erleben.
Und auch wenn man nichts sagt, ne? Ich hatte auch mal ein Meeting, das war also so im Nachhinein ganz interessant. Alle hatten ihre Kameras an und ich hatte aber mein Mikrofon auf Stumm. Und da sagt dann die Rednerin, Frau Rotz, jetzt machen Sie doch bitte Ihre Kamera an, Ihr Mikrofon an. Ich sehe doch Ihre Emotionen in Ihrem Gesicht. Und dann dachte ich, ja, hätte ich das nicht, dann würde sie ja auch meine Reaktion darauf nicht sehen. Ja. Totenstille.
Totenstille. Was ich hier in deinem Heftchen, was du mitgebracht hattest, gefunden hatte, fand ich ja ganz cool, weil die Selbstverwirklichung sozusagen bei Maslow diese Individualbedürfnisse ganz oben dann nochmal auf den Kopf gestellt wurden und dass die Selbstverwirklichung sozusagen dann bei uns das Basisfundament in der Gesellschaft sein könnte in der Zukunft. Und dann kommt man zur kulturellen Ewigkeit. Und da habe ich als alter historischer Ägyptenfreund nochmal so eine Parallele gehabt. Die haben ja ein paar tausend Jahre gebraucht bis zur kulturellen Ewigkeit. Und dann habe ich mich gefragt, wie wir in unserer schnelllebigen Welt zu einer kulturellen Ewigkeit kommen wollen. Und ich fand es einfach nur ganz cool. Vielleicht langweilt das jetzt viel, aber ist mir egal. Es gab mal in Ägypten so einen Herrscher, der hieß Ramses II., der hat 67 Jahre lang regiert. Das heißt, er ist über 90 geworden. Und zur damaligen Zeit sind die Leute ja 30, 35 geworden. Das heißt, mehrere Generationen kannten nur den. Aber auch ein gottgleicher Mensch musste damals in Kontakt treten. Und jetzt zitiere ich mal, was bestimmt irgendwo da in Stein gemeißelt ist. Der hat gesagt: Ihr Arbeiter, ausgewählte Arbeiter und geschickte Handwerker, die ihr für mich Denkmäler in großer Zahl errichtet, fleißig und tüchtig, damit ich alle Tempel, die ich erbaut habe, ausstatten kann. Für euch habe ich die Magazine aufgefüllt mit Brot, Kuchen, Fleisch und Sandalen. Weiter sagt er, Ich habe auf alle erdenkliche Weise für euch gesorgt, damit ihr mit liebenden Herzen für mich arbeitet. Und das hat er nicht nur irgendwo rangemacht, sondern er ist irgendwie durchs Land gezogen, weil das ganze Land war ja durchzogen mit Tempeln von ihm. Und das heißt, der gottgleiche Mensch muss trotzdem selbst kommen, seine Botschaft verteilen und natürlich auch sozusagen die Gegenstände, die er angepriesen hat. Damals gab es mal kein Geld, also hat man nur Brot und Fleisch und alles gemacht, aber höchstpersönlich. Und da habe ich so gedacht, bei dem höchstpersönlich, bei uns ist es ja auch total anonym geworden. Da erzählt man, gibt es eine Neujahrsansprache von irgendeinem Ministerpräsidenten oder so. Oder anonyme Mails, Weihnachtsmails, ist alles digital. Aber das greift mich, also mich persönlich greift eine digitale Weihnachtsmail überhaupt nicht. So ein Basic, anscheinend gehört das damit dazu. Aber die Mechanismen fand ich ja interessant. Vor 3.500 Jahren musste er auch mit auf seinem Fluss hoch und runter fahren und mal gesehen werden. Man muss in Kontakt treten. Sonst weiß gar keiner, für wen man das macht.
Auf jeden Fall. Thema Wertschätzung.
Ja.
Dass der selber sich einmal bewegen musste, um mal einen kleinen Dank dazulassen.
Genau.
Immer noch total wichtiges Thema. Auch zum... Ja, habe ich auch drüber nachgedacht. Ne? Also ich hatte ja den Hebammen auch so ein kleines Geschenk gemacht und habe auch überlegt, ob ich noch was dazu sage, so in großer Runde. Wir haben ja auch irgendwie Teamsitzung gehabt, aber ja, ich weiß nicht. Ich auch zum Beispiel die E-Mail vom Krisenstab. Dachte ich, total nett, auch Thema Wertschätzung, dass sie das geschrieben haben. Würde sich das jetzt für mich anders anfühlen, wenn ich sie nicht bekommen hätte?
Ich glaube, das Gebilde, Krisenstab, hat keine Beziehung zu dir, weil wir ja bei diesem Thema sind. Sondern wenn jetzt deine Mitarbeiter dir in einem Team-Meeting sagen, dass das egal, was passiert ist, aber das Jahr war gut und du brauchst nicht mal das persönliche Feedback, nur durch dich, Julia, haben wir das mal wieder geschafft, sondern die Leute, die da sitzen, sind fröhlich ausgelassen, obwohl die Zeit einfach schwer ist. Dann hat man ja sozusagen irgendwie hingekriegt, dass man eine Basis hat, wo man sich entwickeln kann, egal in welchem, und jeder auch gewertschätzt wird. Weil wir hatten ja genauso Spaltung in jedem Team, wie auch jeder sozusagen Feier im Familienkreis. Ist der eine nun ganz besonders konform mit allen Regeln, fährt, darf man, obwohl man in Urlaub fahren darf, ist der jetzt so frech gewesen, ist im Urlaub gefahren und, ne, und jeder legt ja Sachen nochmal anders aus. Ich habe Leute gesehen, sie fahren alleine Auto mit Maske.
Also, ja, ne? Stimmt.
Gut, dann kann man wieder vergessen oder so. Ne? Das ist auch in Ordnung. Aber trotzdem, es gibt ja immer Leute, die gehen noch einen Schritt weiter, als gefordert ist. Und natürlich Leute, die lassen sich natürlich ein bisschen weiter treiben, mal gucken, was überhaupt passiert. Ne? Und da mittendrin, da muss man ja eine gewisse Toleranz entwickeln, weil das sind ja nun mal einfach klassische Gesellschaft. Geht natürlich mit Polaritäten einher. Ne? So, Beziehung ist Investment. Das höchste Investment, was man, glaube ich, gehen kann, weil man ja die wertvolle Zeit auf dem Planeten nun mal einfach entweder für sich hat oder man teilt sie.
Ja, was ich dazu ist Investment, aber die wichtige Beziehung, die wichtigste Beziehung, die man führt, ist ja die mit einem selbst. Und ich glaube...
Julia hat nur Spiegel zu Hause.
Oh, das hört sich jetzt... Nein. Ich meinte das so, also dass man sich ja mit sich selbst auch im Reinen sein muss, um was geben zu können. Das meinte ich. Und da habe ich jetzt ein schönes Zitat von Paulo Coelho. Wie Menschen andere Menschen behandeln, ist eine direkte Reflexion davon, wie sie sich selbst fühlen. Und das würde ich auf jeden Fall unterschreiben, weil merke ich selber, wenn ich mal eine Phase habe, wo ich einfach wenig Geduld habe, habe ich auch wenig Geduld mit meinen Mitmenschen. Und wenn ich aber, oder ich glaube, ich bin auch eine Person, die sehr viel Verständnis hat und ich habe somit auch Verständnis für meine... Jetzt überlege ich, ob es tatsächlich so stimmt, was ich hier sage. Für meine Fehler weiß ich gar nicht so. Aber ich habe sehr viel Verständnis für andere. Ich glaube, das hatte ich letztes Mal schon gesagt, dass Menschen Fehler machen und dafür habe ich viel Verständnis. Aber ich weiß jetzt nicht, ob es das wirklich dazu passt. Aber ich würde schon sagen, dass die Reflexion schon...
Für mich kommen da, wenn ich einfach zuhöre, kommen da zwei Wörter, sowas wie Offenheit und Vertrauen. weil wenn ich in einer Welt lebe, die weniger greifbar ist, gerade mit diesen ganzen Informationswirrwarr, dann muss ich offen sein für Veränderungen, egal wie es mir an dem Tag geht. Und natürlich dann auch vertrauen, wenn ich dann nicht da vor Ort bin, dass das schon passiert. Dass ich im besten Fall, egal in welcher Art von Mentoring oder Beziehungsprozess da war, dass die Leute kompetent sind, dass sie das hinbekommen in der jeweiligen Situation. Und dann spiegelt sich das sofort auch wieder zu dir zurück.
Ja.
Auch in deiner Reaktion, wenn irgendwas, du kommst wieder auf Arbeit, nach 3 Wochen Sommerurlaub, alles, ne, total perfekt, die Seele, alles und alles braun. Und auf einmal, okay, was ist denn das hier? Ne? Und dann ist ja die Frage auch, wie gehe ich denn damit um? Mit Informationen, die mir vielleicht nicht so gefallen haben. Auch wenn ich gerade heute nicht in der Stimmung bin.
Ja.
Ne? Die Kompetenz zu haben, okay, dann mache ich nämlich diese Nachricht, Botschaft, die ich bekomme, die mir gerade gar nicht gefällt, dann stelle ich die aber heute hinten an. Und dann gehe ich nicht gleich mit der Dampfwalze so rüber.
Ja.
Ne? Weil damit verschreckst du natürlich alle. Macht Beziehungsarbeit auch kaputt.
Apropos Dampfwalze, Thema Konflikte. Ich meine, man muss ja nicht hier gleich mit der Dampfwalze kommen, aber bestimmte Themen, die einen jetzt oder ja, Konflikte auch einfach mal auszutragen. Es muss ja jetzt nicht in großen Streit enden, sondern aber einfach mal die Meinung sagen. Man kann es ja immer, oder sollte man ja natürlich immer sachlich sagen, weil ich finde, man muss das auch tun, um einfach mal manchmal so ein bisschen Druck rauszunehmen. Oder auch Dinge dann zu klären, weil das ist ja auch, hat ja Potenzial, einfach was Gutes entstehen zu lassen.
Na, mit dem Konflikt, mit dem Eskalationsschema gibt es da viele verschiedene Sachen, aber auch mit Teamphasen, mit Forming, Storming, Performing. Natürlich muss man da durch. Es ist mir die Frage, bewerte ich gleich in meiner Aussage jemanden oder habe ich einen Ich-Appell? Mir gefällt das gerade so nicht oder ich fühle mich unwohl, wenn wir das so machen. Ist ja was anderes, als wenn ich sage, das geht nicht.
Ja.
Ne? Also so wieder kommt man ja automatisch wieder zur Beziehungsarbeit, weil ich habe das hier mal, es gibt 5 Stufen sozusagen, bis man bei der Beziehungsarbeit nachher bei Vertrauen ist. Und wir wissen das ja selbst, egal wie viele Menschen wir kennen, wem man wirklich vertraut. Im besten Fall ist es ja der Partner schon mal einer auf dieser Welt. Aber beim ersten, die erste Stufe ist immer zuhören und keine Wertung geben. Und das fällt ja schon mal vielen schwer. So,
ja,
damit trennt man ja schon fast die Spreu vom Weizen.
Ja.
Danach geht mitreden, aber nichts sagen. Also ja. Nicht, auch wieder nicht in die Wertung gehen. Und dann kommt auch das, was viel schwerfällt, Regelmäßigkeit. Das kann natürlich meine Schulfreundin oder der Schulfreund von früher sein, den ich 1-2 Mal im Jahr sehe. Dann habe ich trotzdem kann ich alles mit dem haben, weil das ist dann die Regelmäßigkeit. Einmal im Jahr. Und dann gibt es den emotionalen Beziehungsaufbau, weil dann komme ich ja nicht mehr drum herum, weil dieser Mensch zieht mich ja an. Ich brauche ihn ja. Und dann ist als letztes, als Essenz, ist dann das Vertrauen, weil das dauert. Und wenn wir das mal so auf Arbeitskontext beziehen, wenn wir jetzt mal ganz klassisch an unsere jährlichen Mitarbeitergespräche denken, da kommst du bis zum Rente nicht durch. Ja, schaffst du das nicht. Das ist ein kontinuierlicher Prozess in allen verschiedenen Stufen. Und das ist die Zeit, die sich Führungskräfte nehmen müssen, weil ansonsten zerfällt in das gesamte Geflecht.
Ah, das hast du gerade schön nochmal zusammengefasst. Also, ja. Das stimmt. Ich saß gerade ganz gespannt und habe dir zugehört. Ja, genau, aber das ist genau die perfekte Zusammenfassung, würde ich sagen. Also die Stufen bis zum Vertrauen.
Das hohe Investment in der Beziehung ist auf jeden Fall lohnenswert. Und sicherlich ein guter Vorsatz fürs neue Jahr. Das war der Leadership Podcast.
Hat es euch gefallen? Dann abonniert uns einfach.
So verpasst ihr keine Folge.